Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Es gibt bei uns immer wieder so ökologisch Verantwortliche, das ist schön. Man kann das auch übersetzen mit Zweige von den Sträuchern. Bloß, dass sie beruhigt sind, es wurden keine Bäume demoliert. In Jerusalem sind die sehr schwer zu pflegen und bis die wachsen, ist nicht leicht in der Dürre. Also es war ganz bestimmt kein ökologischer Schaden. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als Jesus in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Es ging mir selber sehr merkwürdig in den letzten Tagen, so bei dieser Adventsvorbereitung. Da haben wir gerade die Nachricht erhalten von unseren Mitarbeitern in Zaire, wie bedrohlich ihre Lage ist. Da sind ja 11 Erwachsene und 9 Kinder, Ärzte, Hebamme, Verwaltungsleiter, Architekt. Da sind versprengte Zaire-Soldaten unterwegs, die vor den Rebellen geflohen sind und haben Schießereien veranstaltet bei dem Hospital. Sie haben 2 Motorräder mitgenommen, ein Auto, das ganze Geld. Schon vorher haben so versprengte Soldaten mit ihren Waffen das gesamte Dieselöl erpresst. Dann mussten die Generatoren abgestellt werden, nicht mal mehr Notoperationen können durchgeführt werden, keine Geräte können mehr sterilisiert werden. Und da schrieb einer unserer Mitarbeiter in einer E-Mail-Nachricht: Ohne Frieden Gottes könnten wir nicht hier sein. Ohne Frieden Gottes könnten wir hier nicht sein. Was mir Angst und Sorgen macht, das kann ich Gott sagen. Er selbst gibt mir seine Kraft, denn ich bin zu schwach. Das ist aus einem Lied genommen, aus einem neueren Lied. Ohne Frieden Gottes kann ich nicht hier sein. Es ist ja in weiten Teilen der Welt so, dass unheimliche Mächte grenzenlos wüten können. Und Menschen treiben, vielleicht hat es manche unter uns, die sagen, das ist bei uns auch so. Wir leiden und sind erdrückt von dem, was geschieht. Wir haben in den letzten Wochen in unserer Bibelstunde, im Bibeltraining, das prophetische Wort ein wenig genauer betrachtet. Was sagt denn das Prophetenwort von der Zukunft der Welt? Und es war für uns ernüchternd, nicht erschreckend, ernüchternd, dass es allen gut gemeinten menschlichen Bemühungen nicht gelingen wird, diese Unheilsmächte, diese Chaosmächte unter Kontrolle zu bringen. Natürlich schimpfen wir über die Völkergemeinschaft, wer ist das? Vielleicht gelingt es dem Antichristen noch einmal, die Weltvölker zu einen. Aber dann ist es auch unheimlich. Das, was die Schrift uns immer wieder sagt, ist doch, dass das Böse immer stärker sich darstellt und wütet. Jesus selber sprach davon, es gibt Krieg und Kriegsgeschrei, Hunger und teure Zeit, eine Nation wird sich erheben, wieder die andere. Es gibt keinen Frieden, seitdem Gott den Frieden von dieser Welt weggenommen haben, hat. Was heißt dann das, dass wir Advent feiern? Das ist alles schön, dass wir Kerzen anzünden, dass wir einander erfreuen. Doch das Wichtigste, das müssen wir jetzt in diesen Tagen wieder vielen Menschen sagen, dass Jesus solche Leute sucht, die bedrängt sind, mutlos, die den Kopf hängen lassen, die im Schatten des Todes leben, voller Angst, nicht mehr wissen, wie das weitergeht. Und Jesus kommt zu diesen Menschen und kehrt bei ihnen ein. Er steht vor der Tür und klopft an und will sie aufrichten und trösten. Jetzt möchte ich zuerst darüber sprechen. Er will unbedingt zu dir. Er will unbedingt zu dir. Das ist ja schon in der Erwähnung des Prophetenwortes ganz klar. Als Jesus da einzieht auf dem Esel, da wird erinnert an das Prophetenwort. Und das wusste damals jeder Israelit. Das kannte jeder aus dem Sacharja. Die kennen ja ihre Bibel, die Juden. Da wussten sie genau, wenn der da kommt, auf dem Esel reitend, sieh, dein König kommt zu dir. Eine ganz interessante Formulierung. Wir würden sagen, ein König kommt in die Welt. Dein König kommt zu dir. Und wenn ein Israelit vom König sprach, da hat er nicht an diese komischen irdischen Figuren gedacht. Die gab es ja damals wie heute. Diese merkwürdigen Gestalten, die Menschen ausbeuten, die in Saus und Braus leben. Was denkt ein Israelit, wenn er von König spricht? Denken Sie an die herrlichen Königspsalmen in der Bibel. Der Herr ist König, des jaucht sie die Erde, des zittern die Völker. Der Herr ist König, kein anderer wie er. Gottes Königtum über die Erde, dort kommt der König. Gott selber zieht in die Welt ein und kommt zu dir. Wir haben ja heute eine große Ungeduld und sagen, wenn Gott in diese Welt kommt, warum kann er nicht diese unheilvollen Zustände der Welt ändern? Nein, das hat er sich vorbehalten bis zu seinem Gerichtstag. Er wird Gericht halten. Gott wird die Mächte des Bösen und der Zerstörung bannen. Aber jetzt, wo diese Mächte so wüten können, wo jeder von uns noch hindurch muss, auch durch das Grauen des Todes, durch die Ängste, da kriegen wir diese große Zusage, dein König kommt zu dir. Hab mir das so vorgestellt, manche Touristen kennen das ja, wenn man auf dem Ölberg steht und hinunter sieht über Jerusalem, das ist eine herrliche Skyline, die Häuser, der Berg, vorne der Vordergrund, der Tempel. Und Jesus hat die Stadt ja immer anders angesehen, diese Stadt Jerusalem. Du erkennst nicht, was zu deinem Frieden dient. Da unten leben Menschen. Er hat nicht die Häuser gesehen, er hat immer die Menschen gesehen. Diese mutlosen, abgeschafften Menschen, die keinen Frieden finden. Diese Leute, die miteinander zanken und streiten, die sterben und keine Hoffnung ewigen Lebens haben, die getrennt sind von Gott, weil kein Mensch sich selber zu Gott hocharbeiten kann, auch in dem besten Leben. Darum, wenn Jesus vom Ölberg herunterblickt, sieht er diese Menschen, und wenn er hinuntergeht und symbolisch durch diesen Einzug auf dem Esel die alte Sacharja-Verheißung erfüllt, dann möchte er es vor allen Augen klar machen, jetzt ist die Zeit da, wo der ewige Gott Menschen sucht und bei ihnen einkehrt. Ich weiß nicht, wie viel Advent Sie schon gefeiert haben, aber das ist immer merken, das ist der wichtigste Punkt. Gott will bei mir jetzt dieses wahrmachen und den Frieden schenken und die Geborgenheit geben, die ich brauche. Und als Jesus diesen engen Weg hinunterreitet, da spielen sich tumultartige Freudenszenen ab. Die Leute fangen an zu jubeln und zu schreien. Sie rufen, Hosianna, gelobt sei der, da kommt. Hosianna, dem Sohne Davids. Begeistert schreien sie, ganz begeistert. Wer ist der? Was ist der da, der kommt? Ich wollte, dass sie von dieser Freude etwas haben. Und dass sie in diesen Adventstagen sagen, ja, Herr Jesus, ich will dich erwarten und ich will dich bei mir aufnehmen, dass du bei mir Einzug halten kannst. Jesus hat ganz bewusst alles andere weggestreift, was sonst für die Könige dieser Welt so wichtig ist. Ein Mann auf einem Esel reiten sieht nicht besonders feierlich aus. Das sieht so aus, wie wenn ein Staatspräsident im Trabi vorfährt. Das ist kein Bild, von dem man Eindruck bekommt. Und Jesus hat auf alle Repräsentation verzichtet. Und das ist bis heute sein Wesen geblieben. Nicht nur, dass er sanftmütig kommt, sondern dass er arm kommt. Vielleicht ist das ein Grund, warum viele Menschen ihn nicht achten, warum sie ihn links liegen lassen und an ihm vorbeigehen. Weil Jesus so bescheiden kommt, nicht aufdringlich. Er wird nicht schreien auf den Gassen. Es ist das langsame, leise Klopfen Jesu. Lass mich in dein Leben ein. Und ich wundere mich immer, wenn ich Christen treffe, die nicht genau wissen, ob sie Jesus aufgenommen haben oder nicht. Ob er ihr König ist, müssen sie doch wissen. Oder ob sie noch König ihres Lebens sind, ob sie der King sind. Aber wenn sie sagen, nein, ich habe mein ganzes Leben ihm in die Hand gelegt. Und ich habe ihn aufgenommen als meinen persönlichen Herrn und Heiland, meinen Herrn Jesus, dem ich gehöre im Leben und im Sterben. Dazu ist er gekommen. Dazu zieht er ein. Es ist ein persönliches Geschehen. Es geht um diese Begegnung mit uns. Siehe, dein König kommt zu dir. Und dieses Wort siehe heißt, mach doch die Augen auf. Merkst du es nicht? Das ganze Wirken Jesu war immer nur diese eine Bitte an Menschen, lass mich in dein Leben hinein. Folge mir nach. Gib dein Leben mir. Jetzt möchte ich das Zweite unterteilen, damit wir es ein wenig klarer haben. Mach ihn zum König. Was bedeutet denn das, wenn wir ihn als König akzeptieren? Wir denken beim König immer wieder an diese äußeren, luxuriösen Dinge eines Königsamtes. Das war ja nicht das Entscheidende bei Jesus. Das hat er gar nie gesucht. Er war arm und er war sanftmütig und er war bescheiden und demütig. Damals war der König Herodes der in aller Sinn war. Und dann seine Nachfolger, die genauso brutal und ausbeuterisch waren wie er. Jesus ist ganz anders als die Könige und die Herren dieser Welt. Ganz anders. Und doch ist ihm wichtig, dass wir ihm huldigen. Wissen Sie, was huldigen ist? Wie sie da ihre Kleider vor Jesus in den Weg legen. Und dann reitet Jesus darüber, das Obergewand ziehen sie aus und lassen Jesus drüber schreiten und drüber gehen. Das ist ein Ausdruck, dass sie sich ihm gleichsam unterwerfen. Schöner kann man nicht umschreiben, was Glauben meint. Ich gebe mein Leben ihm hin. Und er soll Besitz nehmen von allem, was ich bin. Ich habe mir das so vorgestellt, dass da vielleicht so eine Frau am Straßenrand stand und der Mann hat seine schöne Jacke an und die will er da nun in den Weg legen. Und dann guckt er die Frau nochmal an, ob die nicht schimpft und so. Die wird auch schmutzig und sagt, nein, das muss sein. Kuss, was wolle. Gib ein Zeichen deiner Hingabe, gib ein Zeichen deiner Liebe, damit er einziehen kann. Paul Gerhardt hat es ja in seinen Liedern so eindrücklich umschrieben. Und selbst so ein Mann wie Albert Schweitzer hat das erkannt. Er war ja eigentlich ein Humanist und hat mit vielen Teilen des christlichen, Albert Schweitzer, mit vielen Teilen des christlichen Glaubens seine Schwierigkeiten gehabt und hat sich auch von vielen Stellen des christlichen Glaubens bewusst losgesagt. Aber schreibt dann mal aus Lambarene, aus seiner Arbeit dort am Ogowe in diesem Urwaldkrankenhaus, schreibt er, das Wichtigste vom Evangelium, was die Menschen dort in Afrika verstehen, ist die völlige Befreiung, die Jesus schenkt. Und dann sagt er, dass er das immer wieder diesen Menschen mit den Worten von Paul Gerhardt sagt und sagt, nichts verstehen die Menschen einer ganz anderen Kultur, genauso wie wir. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Die dämonischen Gebundenheiten, das Böse, das Menschen beherrscht, die Krankheiten, die über Menschen liegen. In diesen Adventstagen sind viele von uns belastet und stehen unter Druck und sind in Not. passiert das bei ihnen, dass Jesus als der König sie frei macht von dem, was sie bedrängt. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut. Das sind so große Worte schon im Psalm. Du reißt mich aus dem Rachen der Angst. Wer kann denn das tun? Das kann nur der ewige Gott, der die Enden der Welt geschaffen hat. Wer ist größer als die Krankheit, gegen die die Ärzte kein Heilmittel haben? Der Herr, dem ich gehöre. Wer kann mein Lebensschicksal tragen? Ich kann Geborgenheit und Frieden nur unter der Hand dieses Königs finden. Nur wenn ich mein Leben ihm in die Hand gebe. Mach ihn zum König deines Lebens. Mach ihn zum König deines Lebens und lass ihn einziehen bei dir. Schwermut, Hoffnungslosigkeit, Resignation. Manchmal ist man ja so erdrückt von der Tagesarbeit. Und das ist dann immer wieder herrlich, wenn man in nicht bloß in den Adventstagen sich zurückerinnert und weiß, ich gehöre im Leben und im Sterben meinem Herrn. Und er hat alles unter seiner Kontrolle und er führt alles zum Ziel und ich lasse ihn machen, wie er es auch will. Er sei mein Herr und er soll über mich wirklich verfügen können. Und wie wunderbar hat Jesus verfügt. Da hat er die Jünger losgeschickt und hat gesagt, da werdet ihr einen Esel finden. Und den bindet ihr los. Also manche von ihnen, die passen ja schon so auf ihr Auto auf. Die merken gleich, wenn da irgendein Kerl da rummacht am Auto und dann wetzen sie los und schimpfen. Der Besitzer ist doch sicher gerannt gekommen. Was macht ihr mit meinem Esel? Und dann sagen die Jünger nur, der Herr bedarf seiner. Also hätten sie sich da zufrieden gegeben. Aber das war klar, was das meint. Der Herr. So wird ja in der ganzen Bibel nur der ewige Gott bezeichnet. Er soll verfügen können über sein Eigentum. Es ist ganz schlimm, wenn wir in unserem Leben immer noch Teile behalten und über die selber verfügen wollen. Und meinen, da ging uns ein Stück unseres Glücks und unserer Freude verloren. Nein, wenn wir Gott verfügen lassen und ihn zum Herrn und König machen, dann erst kommt die Freude, die Adventsfreude. Herr, nimm du mein Leben ganz, was ich bin und habe. Mach du etwas Großes darauf. Und eigentlich ist doch das einzig Erfüllende, wenn unser irdisches, vergängliches Leben gebraucht wird. Von dem Herrn. Und wenn er etwas drauf macht. Man wünscht sich jetzt ja eigentlich bloß und sagt, ich wäre eigentlich auch gern so ein Esel gewesen, auf dem der Herr nach Jerusalem hineinreitet. Ja, stell dich ihm zur Verfügung. Und das ist ein schönes Bild. So hat der Herr uns gerufen, dass wir ihn hineintragen dürfen in unsere Familien und Häuser. Es ist was ganz Großes, wenn Sie jetzt in den nächsten Tagen mit Menschen reden. Ich bin überzeugt, Sie haben in den letzten Tagen manche Menschen getroffen, die keinen Trost mehr finden vor dem schweren Schmerz, den sie erleben. Es gibt so viel Trostlosigkeit um uns her. Und dann sind sie ganz erschrocken und sagen, aber ich kann doch solchen Leuten, die gar nichts mit dem Evangelium anfangen, nicht das Evangelium sagen. Gerade ihnen sagen sie so natürlich, wie sie es selber empfangen haben. Jesus ist da, er kennt deine Not und er tröstet dich. Das war doch dieses Wort, das bei ihnen einst auch das Licht in die Dunkelheit hineinkam. Lass ihn in deinem Leben herrschen. Wenig vorher wird ja im Evangelium erzählt, wie Jesus durch Jericho hindurchkam. Und da war so ein korrupter Finanzmann, der mit unrechtem Gut sich ein wunderschönes Haus baute. Zachäus war sein Name. Und da blieb Jesus einfach stehen und sagte, Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Und jetzt war es überraschend. Jesus hat nur mit dem Zachäus Gemeinschaft gepflegt, hat mit ihm überhaupt noch nichts gesprochen. Der Zachäus merkt sofort, wenn Jesus in mein Haus einkehrt, da geht er plötzlich still hinüber an seinen Schreibtisch und ändert manches von seinen Kundenbüchern und bringt in Ordnung, was Unrechtes gut war. Wo Jesus einkehrt, da will er Herr sein über unsere Finanzgeschäfte, über unsere Gedanken, über unser Tun und über unser Lassen, über unsere Entscheidungen, über unsere Planungen. Und das ist befreiend, das ist beglückend. Mach ihn zum König deines Lebens. Sieh, dein König kommt zu dir.
Er will bei dir einkehren. Sie müssen immer aufpassen, dass sie nie sich Menschen unterwerfen. Das sagt die Bibel klar. Werdet nie der Menschenknechte. Ein Christ darf sich nie unter Menschen gefangen geben. Das wäre falsch. Wir gehören dem einen ewigen König. Das ist die Würde unseres Lebens. Darum können wir uns auch nicht mehr beugen vor dem Willen von Menschen, besonders dann, wenn es gegen den Willen Gottes ist. Dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es geht nicht um ein Gehorsam gegenüber Menschen, sondern er, der Herr, soll unser König sein. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Man hat ja oft darüber gesprochen, wie die Leute das gerufen haben. Ein wenig später war es schon wieder verflogen. Es hat gar nicht lang gedauert. Es war eine kurze Begeisterung. Ich finde das immer gut, wenn wir auch vorsichtig sind, dass wir nicht jetzt auf einmal aufrufen und sagen, wer möchte sich da entscheiden? Sie müssen das bewähren, wenn Sie nach Hause kommen. Sie müssen festmachen in den Entscheidungen, ob Sie Jesus wirklich zum Herrn Ihres Lebens machen wollen. Heute wird der Vers nimmer gesungen. Vielleicht kennen ihn manche. In meiner Jugend hat er mich ungemein geprägt. Unser Land für Jesus hieß das Lied. Und da heißt es, auch mein Herz für Jesus, König, ziehe ein. Meinen Willen beuge, herrsche du allein. Es geht um eine richtige Bekehrung. Wenn ich die Adventsfreude erleben will, dann muss Jesus meinen Willen brechen können. Und dann muss er mein Leben bestimmen können. Und erst dann wird es schön, wenn er über mich verfügt. Und wenn er mich bestimmt. Und jetzt noch ein Letztes, ich möchte das müssen alle Menschen erfahren, das muss man allen weitersagen. Da waren die Leute ja am Rand gestanden und riefen das, aber vielleicht war es doch nur ein kleines Häuflein Menschen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so viel waren, bestimmt nicht ganz Jerusalem, das da gebrüllt hat voll Begeisterung. Aber wichtig wäre es ja, dass es jeder in Jerusalem gehört hätte. Da erfüllt sich die uralte Sehnsucht der Propheten. Und da in Jesus ist das wahr. Am Ende steht da, manche haben auch gefragt, wer ist der? Ja, wer ist der Jesus, der da kommt? Der bis heute nicht verstummt. Sie werden manche treffen, auch in den nächsten Tagen, die vielleicht bloß ein bisschen spöttisch lächeln über ihren Eifer und über ihre Freude und die sagen, ach, was soll all das, was ihr da redet von der Adventsfreude? Die halten nichts davon. Für sie ist das ein Märchen aus irgendwelcher Zeit. Da liegt es ganz nah dabei, die einen, die spöttisch fragen, wer ist der? Und das mit der Sanftmut und mit der Armut Jesu, das ging ja weiter. Es war ja der erste Tag der Passionswoche Jesu. Und es folgten ja dann die Tage, wo Jesus geschlagen und gehöhnt wurde. Und es ist immer gut, man denkt daran. Und wir haben ja in unserem Leben auch eine ganze Zeit Jesus auf die Seite geworfen und wollten ihn nicht mehr kennen. Und wir haben ja lange Zeit unseres Lebens oft auch ihn nicht geliebt. Und dann erinnern wir uns, wie sie ihn dann ans Kreuz nageln. Und wie er da steht und die Menschen mitleidig noch zugucken, ach, jetzt haben sie ihn dahin genagelt und Jesus bleibt der König. Das hat ja Pilatus ganz bewusst noch einmal auf die Tafel setzen lassen. Die Leute haben protestiert und haben gesagt, das war doch nur sein Zitat, das darfst du nicht drüber schreiben, König der Juden. Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Er wusste gar nicht, was er da eigentlich tat. Er ist der König, auch noch im Sterben, gerade im Sterben. Und wenn die Menschen meinen, er sei so ohnmächtig, dieser Jesus, dann kennen die, die ihn lieben, seine Kraft. Wir freuen uns daran, wie Jesus noch im Sterben dem, der neben ihm hängt, dessen Leben ein abenteuerlicher Roman eines verfehlten und verkrachten Lebens war, der mit seiner Schurkerei alles verwirkt hat, was eine Würde eines Menschen noch ist, und der zu Jesus bloß herüberbeugt, mit diesem Ruf, Herr, da ist schon die ganze Anbetung drin. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus öffnet ihm als der Sterbende die Türe zum Himmel. heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Was ist Jesus für ein König? Welche Gewalt und mit welcher Macht? Bin immer wieder überrascht, wenn ich zu Menschen komme und weiß, die haben doch auch ihre Fragen, die zweifeln. Erst recht, wenn Menschen eine schwere Lebensführung haben, oft auch in großem Leid. Gestehe es Ihnen, dass mir es genauso geht wie Ihnen, dass Sie sagen, da möchte man gar nicht anfangen. Ein Wort des Evangeliums, das können die Leute doch gar nicht verstehen. Und dann erleben Sie, welch eine Kraft das hat, weil Jesus sich an den Gewissen der Menschen offenbart, er ist der König. Und Menschen spüren, es gibt die Realität des auferstandenen Christus. Und deshalb ist es immer wieder nötig, wir können es nur bezeugen, so wie wir selber einmal das erkannt haben. Das ist ein Ruf an mich, ich darf mein Leben, mein Herz für Jesus öffnen und er will einziehen. Und so wie es dann bei den getreuen Jüngern Jesu war, die da fröhlich wurden, als sie nach der Kreuzigung Jesu ängstlich zusammensaßen und hatten die Türen verriegelt und plötzlich trat Jesus mitten unter sie. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Wussten sie ja, er ist da. Ich habe am Anfang begonnen, dass es uns immer wieder erschreckt, wie unheimlich das ist. Und ich habe auch gar keine Antwort auf diese vielfältigen Rätsel ihres Lebens. Und auf die ganzen Dunkelheiten, durch die viele von ihnen gehen müssen. Aber die einzige Antwort, der Herr kommt und tröstet sein Volk. Und er macht uns zu Überwindern, zu Siegern, dass wir über all die Not und Mühsal hinweggehen können. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig, seid unerschrocken. Ich habe diese Welt überwunden und ich will nur ihm nachgehen und mich an ihn halten. Sieh, dein König kommt zu dir. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit. Sie Jesus in Ihr Leben einlassen, sich freuen an seiner Nähe und es vielen Menschen weitersagen. Amen.